Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Gnade und Friede seien mit euch. Wir möchten heute zusammen Psalm 110 betrachten. Und als kleine Erinnerung an Psalm 109 vom letzten Mal, weil wir gerade auch durch diese Reihe gehen, das Evangelium im Herzen der Schrift in den Psalmen. Im Psalm 109 haben wir von dem Bedrängten gehört, der umringt ist von Feinden, die Böses gegen ihn wollen und Böses tun, indem sie zum Beispiel Lügen reden, Unwahrheiten, ihn bedrängen. Und der Bedrängte weiß einfach nicht, wie er da rauskommen soll. Und er bittet den Herrn um Rache an diesen Feinden. Er legt die ganze Rache auf Gott und spricht dann über seinen Bedränger. Und wir haben auch darüber gehört, dass der Bedränger an sich sehr willkürlich handelt. Er liebt das Böse, er liebt den Fluch, hat den Fluch als Gewand angezogen. Und aus diesem Grund hasst er den, der ein Kind Gottes ist. Und wir haben das in dem Psalm gesehen. David zeigt ganz auf, ich liebe das Gute, ich liebe den Herrn. Und die Menschen dieser Welt, die Menschen, die einen Fluch angezogen haben, die Feinde Gottes, sie werden alles dran legen, ein Kind Gottes zu zerstören. Also sie möchten es zumindest. Doch David freut sich in dem Psalm darüber, dass auch das von der Hand Gottes kommt. Und wir haben auch darin die Souveränität Gottes gesehen, wie die Apostel zum Beispiel eingestimmt sind, als sie gesagt haben, dass Herodes und Pilatus sich verschworen haben gegen den Heiligen, gegen Christus, um ihn zu Fall zu bringen, ihn zu kreuzigen und ihn zu töten, und haben nichts anderes getan, als das, was von Gott vorherbestimmt war. Nicht nur das, wir haben auch gemerkt, dass der Bedränger dadurch seine Kraft schöpft, dass er weiß, dass er alles Gott abgeben kann, sowohl die Rache als auch den Ausgang, denn Gott allein ist gerecht und deswegen ist es nicht die Sache des Bedrängten, nach Rache zu sinnen und Rache auszuüben, sondern zu wissen, dass es einen Gott gibt, der die Lebenden und die Toten richten wird. Und wir haben auch darüber nachgedacht, dass der Rachepsalm an sich, zum Beispiel Psalm 109, wie schrecklich auch klingen mag, uns ganz deutlich zeigt, was eigentlich einen erwartet, der ein Feind Gottes ist. Und zwar der ganze Ausmaß des Zornes Gottes. Und das haben wir verdient. Wir hatten auch eines Tages dieses Gewand an, des Fluches. Und dieses Gewand wurde von Christus genommen, wurde ans Kreuz genagelt. Und wir haben dadurch Frieden bekommen. Wir haben ein Gewand bekommen, rein, weiß, das uns gerecht und heilig macht. Nicht, weil wir Werke tun, die uns gerecht machen, sondern weil wir die Gerechtigkeit Gottes anziehen durften, aus Gnade allein. Das ist so in Kürze Psalm 109 und die Gedanken, die dazu gekommen sind. Und bevor wir heute in diesen wunderbaren Psalm 110 einsteigen, der einen ganz anderen Ton anstimmt, wie wir den in Psalm 109 haben, heute haben wir es nicht mit Rache zu tun, heute haben wir es mit Herrlichkeit zu tun, mit einem gewaltigen Herrscher. Und wir werden herausfinden, wer er ist. So möchte ich euch mit in eine Geschichte nehmen, die ja schon vor fast 2000 Jahren geschehen ist. In Israel, irgendwo an einem Wegrand, steht ein einfacher Mann in einem einfachen Gewand. Und um ihn herum sind Männer, alte Männer, graue Männer, jüngere Männer in weißen Kleidern. Das hat in Israel eine Bedeutung zu der damaligen Zeit. Und dieser Mann in der Mitte, den sie umringen, der macht ihnen schon seit einiger Zeit Probleme. Er spricht in einer Vollmacht, die sie nicht kennen, die ihnen nicht bekannt ist. Und sie kennen sehr gut die Schriften. Sie schauen immer wieder hinein und sie studieren. Und hier kommt einer plötzlich, von dem man nur weiß, dass er aus Nazareth kommt, und bringt Weisheiten mit, von denen sie irgendwie noch nie gehört haben. Und sie versuchen ihn immer wieder eine Falle zu stellen. So schicken sie zu ihm Männer des Herodes und zeigen ihm eine Münze. Und wessen Münze ist das und wem gehört sie eigentlich? Doch in dieser Szene stellen sie ihm nicht eine Frage, sondern er stellt ihnen eine Frage. Und das ist so interessant, das könnt ihr gerne in Matthäus 22 nachlesen. Es handelt sich um Jesus, der die Pharisäer nun befragen möchte. Was denkt ihr von dem Christus? wessen Sohn ist er? Und darauf kennen die Pharisäer noch die Antwort. Und sie ist richtig. Er ist der Sohn Davids. Und Jesus fragt sie dann, wie kann ihn dann aber David im Geist Herr nennen, indem er sagt, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er da sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm darauf antworten. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, Männer des Wortes, Männer, die die Psalmen sehr gut kannten, haben keine Antwort darauf, über dieses Geheimnis, das eigentlich gelüftet sein sollte für ihre Augen, wenn sie die Schriften studiert hätten, was es bedeutet. Und so lasst uns im Psalm 110 einsteigen, lasst uns diesen Psalm lesen und lasst uns bitte dazu aufstehen und das Wort Gottes hören. Psalm 110. Von David ein Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Dein Zepter deiner Macht wird der Herr von Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deines Heereszuges, in heiligem Schmuck, wie aus des Morgenrots Schoß der Tau, wird dir kommen deine Jugend. Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr, der dir zu Rechten steht, wird Könige zerschmettern am Tag seines Zorns. Gericht wird er unter den Völkern halten, füllt alles mit Leichen an, zerschmettert ein Haupt über ein großes Land. Aus dem Bach am Weg wird er trinken, darum wird er das Haupt erheben. Herr, ich danke dir, dass du uns in diesen wunderbaren Dialog einführst, dass du David im Geiste diese tiefen Wahrheiten gezeigt hast, die wir heute, ja Herr, ganz klar sehen dürfen. Einst Schatten, heute Wirklichkeit, dürfen wir darüber nachdenken, wer du für uns geworden bist, dieser wunderbare, ewige Priesterkönig. Herr, so sei mit uns beim Nachdenken und Anwenden deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Dürfte ich gerne setzen. Im Wort Gottes haben wir viele Begebenheiten, in denen wir sehen, wie Gott wirkt. Es gibt nicht so viele, in denen wir ganz klar den Dialog Gottes miterleben. Und das ist so eine dieser wenigen Stellen, in denen wir so ganz klar mit hineingenommen werden in dem Geist. David wird hier hineingenommen, um an etwas teilzuhaben, das nicht so oft in der Bibel vorkommt. Er sieht den Dialog Gottes. Und das ist so gewaltig, oder? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und die deutsche Übersetzung oder auch andere Übersetzungen des Hebräischen sind an dieser Stelle etwas vereinfacht. Natürlich assoziieren wir damit direkt Gott, Herr und Herr. Im Hebräischen würde hier an dieser Stelle stehen, also einmal das Tetragramm, Jahwe, der Seiende spricht zu Adonai, dem Herrn. Und das ist schon gewaltig, dass so der jüdische Leser der damaligen Zeit das lesen konnte und ganz klar sofort gesehen hat, hier sind zwei der erhabensten Namen Gottes und der Herr sprach zu meinem Herrn. Und das ist auch das, was Jesus dann den Pharisäern sagt. Also wenn er Davids Sohn ist, wenn er von Menschen kommt, warum nennt ihn David überhaupt dann Herrn? Und nicht Herrn im Sinne von einem Meister über dir, sondern warum trägt er dann den Titel Gottes? Was ist so besonders dann am Messias? Was ist so besonders an diesem Sohn Davids, den David selbst Herr nennt? Den David anbetet, der über David steht. Was ist dieses große Geheimnis? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und ich finde das interessant, als Paulus den Römerbrief anfängt, indem er das Evangelium entfaltet und es den Römern sehr nahe bringt, benutzt er genau diese Aspekte am Anfang des Römerbriefes. Und das möchte ich gerne mit euch lesen, dass wir das einfach sehr deutlich vor Augen haben. Römer Kapitel 1, die ersten Verse, die Einleitung dieses Briefes. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, durch Berufung zum Apostel ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften zuvor verheißen hat, nämlich von seinem Sohn, dieser ist nach dem Fleisch aus Davids Samen hervorgegangen, aber als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung aus den Toten. Und Paulus offenbart uns hier dieses gewaltige Geheimnis, das wir in Jesus Christus haben, auf der einen Seite völlig Mensch, und auf der anderen Seite völlig Gott, zu Menschen geworden. Dieser wunderbare Herr Adonai ist für uns Mensch geworden. Und diese Begebenheit, die David hier im Geiste sieht, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße, offenbart uns das Neue Testament, dass es schon Vergangenheit ist. Dass es ein geschichtliches Ereignis ist. David darf es im Geiste voraussehen. Und ich weiß nicht, wie viel David davon verstanden hat, was er hier im Geiste prophezeit. Er sieht dieses wunderbare Bild. Aber für David ist dieses Bild nicht ungewöhnlich. Die damaligen Könige hatten immer dieses Sehnen danach, dass ihre Feinde zum Schemel ihrer Füße werden. Ich kenne das noch aus dem Geschichtsunterricht. Da gab es ein Bild mit Hieroglyphen aus der Zeit Ägyptens. Da sitzt der Pharao auf einem Thron und unter ihm sind seine Feinde kniend unter seinen Füßen als Schemel. Und dieses Bild hat sich sehr stark bei mir eingebrannt. Das war für mich immer wieder, also als Kind war es so komisch anzusehen, dass Menschen so einen Schemel von Füßen bilden. Aber das war der Wunsch eines jeden Königs, dass seine Feinde ganz erniedrigt werden. Dass der König ihnen ganz klar zeigt, ich bin der, der Majestät ausüben kann. Nicht ihr. Ihr seid besiegt worden. Nur auf Erden gelingt das den Königen nicht immer und sie sind auch nur kleine Wesen gegenüber diesem gewaltigen Herrscher, wie wir gleich in dem Psalm auch weiterhin sehen werden. Aber was hier der Herr zeigt ist, es gibt die Feinde Christi und er sagt zu Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und das ist etwas, das ja bei der Himmelfahrt Christi passiert ist. Er ist Mensch geworden, er ist gestorben, auferstanden, aufgefahren gen Himmel und sitzt nun zur Rechten Gottes. Und was gerade passiert, ist genau das. Ein Feind nach dem anderen wird zu diesem Schemel seiner Füße. Dein Zepter deiner Macht wird der Herr von Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und ich finde das so gewaltig, wie hier dieses Bild gezeigt wird. Dieser König, sitzend zur Rechten Gottes, hat ein Zepter, mit dem er nicht nur die himmlische Sphäre regiert, sondern dieses Zepter macht etwas auch auf Erden. Und es übt hier Gewalt aus. Dieser Herr, dieser König hat Majestät im Himmel und durch diese Majestät übt er Kraft auf dieser Erde aus. Einer der ersten Dinge, die unser Herr gemacht hat, als er das Zepter ausgestreckt hat, als er sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, war der Befehl, dass der Heilige Geist, die Aussendung des Heiligen Geistes auf Erden, Pfingsten ist dadurch entstanden, die Geburtsstunde der Gemeinde, das war seine erste Amtshandlung, nachdem er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und mit diesem Zepter regiert er bis heute. Auf der einen Seite ist dieses Zepter die wunderbare Gnade des Evangeliums, die ausgeht und Menschen errettet, Menschen heilt, Menschen wieder mit Gott versöhnt. Und auf der anderen Seite ist ein Zepter, wie wir das auch aus der Geschichte der Bibel kennen. Für den einen bedeutet es Gnade, wenn der König es einem zuweist. Zum Beispiel im Falle von Königin Esther kennen wir dieses Bild, dass sie hofft und darum ringt und betet, dass der König ihr wohlwollend ist, das Zepter zu ihr neigt. Aber dieses Zepter führt auch Gewalt aus im Sinne von, dass es andere Feinde oder seinem Volk befiehlt, andere Feinde auszulöschen. Und wir kennen das bei unserem Herrn, der hat so viele Feinde schon besiegt. Paulus spricht von einem Loblied darauf, dass er den Satan besiegt hat, dass er die Hölle besiegt hat, die Sünde ist besiegt. Und wir dürfen diesen Sieg sehen in unserem Leben. Dass wir nicht mehr Ungerechte sind, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen, sondern Gottes Zepter hat sich zu uns geneigt und hat uns befreit. Interessant ist, Paulus schreibt davon in 1. Korinther 15, als er darüber spricht, welche Feinde Christus schon besiegt hat. Und dann hat er eine Aufzählung davon. Und das möchte ich auch mit uns lesen, 1. Korinther 15. Denn es gibt einen Feind, der ist noch nicht besiegt. Und er wartet noch auf sein Gericht. 1. Korinther 15, die Verse 25 und 26. Denn er muss als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und das ist etwas, das wir bis heute noch sehen, hier auf Erden. Warum weiterhin Christen sterben, warum weiterhin Menschen an sich sterben. Der Tod ist noch nicht besiegt, es gibt noch nicht diese endgültige Erlösung. Wir müssen, solange der Herr nicht kommt, alle von diesem Feind nur für eine kurze Weile besiegt werden. Dann aber sehen wir diese klare Erlösung. Interessant ist auch, woher das Zepter seine Macht, also geografisch, wenn man das so sagen darf, aus Zion aus. Und das ist auch ein sehr interessantes Symbol, dass wir sehen, dass irgendwie sogar sprichwörtlich oder überhaupt wörtlich gezeigt wird, die Jerusalemer Gemeinde zum Beispiel. Ich fand das sehr interessant, das zu sehen. So an Pfingsten beginnt das genau da. Da, wo einst der Tempel stand. Da, wo so vieles passiert ist. Gleich kommen wir nochmal zu dieser Stelle, wenn wir über Melchisedek reden, passiert etwas Gewaltiges. Es entsteht dieses wunderbare Bundesvolk, die Gemeinde, die von Zion aus über die ganze Welt sich verteilt und nun in Willigkeit dem Herrn dient. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deines Heereszuges. In heiligem Schmuck, wie aus dem Morgenrotschoß der Tau, wird sie kommen, deine Jugend. Und ich denke, dieses Bild ist so faszinierend, wenn wir sehen, was der Sieg dieses Königs bedeutet. Dass der Sieg nicht nur bedeutet, jetzt sind die Feinde gerichtet, die Feinde werden hingelegt, mehr ist nicht. Er hat sich ein Volk erkauft, ein gewaltiges Volk, ein junges Volk, voller Tatendrang, wie der Tau. Eines dieser Bilder, die wir ja zurzeit im Winter nicht so oft erleben, aber jetzt, wenn der Frühling demnächst kommt, werden wir dieses Bild so oft sehen. Morgens stehst du auf und alles ist bedeckt mit dem Tau. Und das sehen wir auch hier in der Herrschaft dieses wunderbaren Königs. Wie ein Tau, der sich überall hinlegt, der sich überall verbreitet, geht das Evangelium, verbreitet sich über den ganzen Erdball, dass es jeden erreicht. Jeden Menschen auf dieser Erde. Das Interessante an dem Psalm ist, auf der einen Seite wird hier ein wunderbarer König beschrieben. Und das ist für den jüdischen Leser damals auch nichts Ungewöhnliches gewesen. Sie haben auch auf einen großen und gewaltigen Herrscher gewartet. Und viele von ihnen warten sogar bis heute, dass endlich der Messias kommt in all seiner Herrlichkeit. Was hier sehr interessant wird, die Könige Israels kamen aus der Stammeslinie Judas. Und das ist nämlich sehr wichtig, denn Priester waren nicht aus dem Stamm Juda, sondern aus dem Stamm Levi. Das sind so zwei verschiedene Stämme, zwei verschiedene Genealogien. Und sie haben sozusagen, bis auf dass sie einen Vater haben, Abraham, nicht mehr viel miteinander zu tun. Und wenn du Priester sein wolltest, dann musstest du wirklich beweisen und zeigen, dass du aus der Stammeslinie noch besser aus dem Stamme Aaron. Dann hättest du nämlich ein Anrecht auf das hohe Priestertum. Und falls es um das Königreich und Königtum gehen sollte, dann solltest du erstens aus Juda und zweitens aus der Stammeslinie Davids kommen. Und interessant ist, kein König Israels durfte Priester sein. Und es gab Könige, die haben es versucht und wurden dafür bestraft. Und das hat auch Gott in der Zeit Israels gar nicht vorgesehen, dass ein König Priester sein sollte. Nun lesen wir hier Psalm 110 und Vers 4 sagt, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und er spricht hier nicht von einem anderen, er spricht hier gerade von dem, der sich auf den Thron hingesetzt hat, zur Rechten Gottes, der da sitzen soll, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße geworden sind und er ist Priester nun in Ewigkeit. Und hier wird in einem etwas vereint, was für den damaligen Leser noch gar nicht so verständlich war. Einer, der König ist und auch das Priesteramt innehält. Es waren nämlich für den Juden zwei verschiedene Ämter. Der König war dafür da, Herrschaft auszuüben, Gerechtigkeit auszuüben. Die Priester waren dafür da, den Gottesdienst zu machen. Und nicht nur das, sondern sie sollten Gott auf der Erde repräsentieren. Besonders der Hohepriester, das war etwas Erhabenes. Menschen, die den Hohepriester gesehen haben, sollten darauf wieder zurückschließen auf, so ist Gott, auch wenn es nur ein Schatten war. Auch wenn es nur wirklich ein sehr schwacher Schatten war, aber dafür waren die Priester da. Und nun soll ein Mensch kommen, der beides in sich verbindet. Einer, der sowohl Gerechtigkeit ausübt, Herrschaft hat, Majestät, Macht und Ehre und auf der anderen Seite dieses heilige Amt auch innehält. Und ich fand das so interessant, dass hier dieser Schwur besonders deutlich wird. Also wenn Gott etwas schwört, so sehen wir immer wieder in der Schrift, dann hat er es wirklich, also meint er es wirklich ernst. Hier haben wir so einen schönen Parallelismus, oder? Er hat es geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Wir wissen, dass unser Herr eigentlich keine Wechsel von Schatten hat. Er ist Licht und wenn er etwas gesagt hat, dann wird er es tun. Hier will unser Herr wirklich sehr deutlich werden, was er damit wirklich meint und dass diese Wahrheit nicht nur eine einfache Wahrheit ist, sondern sie wird wirklich die ganze Menschheit verändern. Und deswegen, er hat es geschworen und es wird ihn nicht gereuen, dieser wunderbare König ist auch Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Als David diese Worte schreibt, ist es für ihn, denke ich, auch sehr interessant, denn David kennt eigentlich das aaronitische Priestertum. Er kennt das levitische Priestertum. Zu seiner Zeit gab es auch die Stiftshütte. Er sehnt sich sogar nach einem Tempel, nach einem Haus Gottes, in dem es noch mehr Priester gibt, die dem Herrn dienen. Wenn wir das später Salomo lesen, dann diese großen Chöre, die da installiert worden sind und vieles mehr, der Gottesdienst. Aber sie sind alle nach der Weise Aarons, also die Hohepriester und alle aus dem Stamme Levi. Warum jetzt plötzlich Melchisedek? Warum nicht einer wie Aaron oder nach der Weise Aarons, nach einer besseren Weise Aarons? Warum Melchisedek? Das ist interessant, denn der Hebräerschreiber offenbart uns etwas Geheimnisvolles und zeigt uns auf, warum dieser Priester oder überhaupt wer dieser Priester war, der auch König war. Hebräer 7, die ersten zwei Verse. Wir können auch gerne Hebräer 6, Vers 20 lesen, damit es ein bisschen verständlicher wird. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, geworden in Ewigkeit. Dieser Melchisedek nämlich, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, ging dem Abraham entgegen, als dieser von der Besiegung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm teilte Abraham dann auch den Zehnten von der ganzen Beute zu. Zunächst ist er, wenn man seinen Namen deutet, König der Gerechtigkeit, sodann aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, gleicht vielmehr dem Sohn Gottes, er bleibt Priester für immer. Und wenn man sich mit Melchisedek beschäftigt, so gibt es sehr viele verschiedene Meinungen und sehr viele verschiedene Mythen. Es ist nämlich auch etwas nach Mythen riechende Person, oder? Während wir zum Beispiel darüber nachdenken, oder wie der Jude früher nachgedacht hat, wenn du jemandem sagen wolltest, woher du kommst, dann hast du ihm deinen Stammbaum gezeigt. Und wie gesagt, wenn du König sein wolltest, dann musstest du beweisen, Juda, David, die Priester hatten lange Ahnenreihen, in denen sie zeigen konnten. Das wurde alles im Tempel aufbewahrt. Sie konnten wirklich, einige von ihnen, einige Priesterfamilien, konnten wirklich bis zu Aaron zurück zeigen, daher komme ich. Und nun begegnet Abraham einem Mann, der König von Salem ist. Und das ist so die Kurzform von Jerusalem, der Stadt des Friedens. Und dieser Melchisedek, er stellt sich nicht mit irgendwelchen Ahnentafeln vor. Er zeigt ihm auch nicht, auf woher er kommt. Und so bekommt Melchisedek hier, auch durch den Hebräerschreiber, diesen Anschein von, dass er ewig ist. Dass er nicht von irgendwo kommt, dass er nicht irgendwie menschlich ist, keine Verbindung hat zu dem, dass er Vater und Mutter hat. Auch wenn ich das so aus der Schrift nehme, dass wir hier doch von einem König aus Kanaan nehmen können, der zu der Zeit von Abraham gelebt hat, der nicht nur König war, was wir hier herausfinden, sondern auch Priester, der sowohl in seiner Stadt Herrschaft ausgeübt hat, für Gerechtigkeit gesorgt, die Menschen angehört, und auf der anderen Seite auch den Gottesdienst innehielt und die Menschen anleitete in dem, was sie getan haben, was Anbetung angeht und vieles mehr. Und hier haben wir beides in einem Menschen, in einer Zeit sogar vor dem Gesetz, der noch nichts von Aaron weiß, der zur Zeit Abrahams lebt. Das zeigt uns auf der einen Seite auch, dass es viele verschiedene Menschen gab, die Gott in der Zeit angebetet haben, zeigt uns aber auf, wozu eigentlich die Menschen bestimmt waren. Wenn wir an Adam und Eva denken, als sie im Garten Eden waren, dann sollten sie genau diese beiden Dienste, diese beiden Ämter eigentlich auch in sich vereinen. Sie sollten Priester Gottes hier auf Erden sein, sie sollten den Gottesdienst hier verrichten, sie sollten das Ebenbild Gottes hier auf Erden sein, sollten zeigen, wie Gott ist, der Erde. Und auf der anderen Seite sollten sie, und das lesen wir in 1. Mose, herrschen über diese Welt. Sie sollten Könige sein. Sie sollten genau diese beiden Ämter hier auf Erden völlig ausüben. Nur sehen wir, dass das nicht lange dauert und der Mensch durch den Sündenfall verdorben wird. und dass es nicht mehr Könige und Priester gibt, sondern Gott zeigt uns zwei Schatten auf. Es gibt einmal die Linie der Priester, die nun von da an Gott dienen, die selber sündig sind. Das zeigt uns auch der Hebräerschreiber auf. Aaron, der hohe Priester, der dieses höchste Amt hat, der einmal im Jahr in dieses Heiligtum gehen darf, hat ein Problem. Er ist selbst Sünder und benötigt jedes Mal auch Reinigung von seinen Sünden. Er ist nicht vollkommen rein. Und genauso auch bei den Königen. Die Könige sollten nicht nur herrschen, sondern sie sollten Gerechtigkeit üben. Und zwar Gerechtigkeit im Sinne von Gott. Und wenn wir dann die Geschichte Israels verfolgen und ihrer Könige, viele dieser Könige hatten gar keine Qualifikation, Könige zu sein. Also nachdem, wie sie sich verhalten haben. Ja, sie konnten auf ihre Ahnentafel zeigen, guck mal, ich komme von David und in der Linie Davids stehe ich an diesem Platz und ich bin dazu bestimmt, König zu sein. Auch wir haben noch andere Königshäuser, auch heute, die ihre Ahnentafel vorweisen. Nur das qualifiziert noch nicht einen zum guten König. Da brauchen wir mehr, dass dieser Mensch wirklich seine Rolle ausübt, die ihm gegeben ist. Und so haben wir hier dieses Dilemma, so dieses Problem von den gefallenen Menschen, die etwas so Vollkommenes repräsentieren sollen. Und nun lesen wir plötzlich in einem Psalm von diesem Mann, der vielleicht schon seit tausenden Jahren in Vergessenheit geraten ist. Abram begegnet ihm und das ist eine kurze Geschichte. Wir lesen, dass Melchisedek Abram entgegenkommt mit einem Fest. Er bringt Brot und Wein. Sie feiern ein riesiges Mahl und Abraham, der gerade die Könige besiegt hat, hat Riesenbeute gemacht. Und er bringt Melchisedek den Zehnten da. Was auch später die Kinder Israel machen werden, indem sie auch den Priestern den Zehnten bringen werden. Und dann kommt Melchisedek erstmal sehr lange Zeit nicht vor, bis plötzlich David, geführt vom Heiligen Geist, diesen Psalm schreibt und uns zeigt, dass hinter Melchisedek etwas mehr steckt. Dass hier jemand kurz auf die Bühne getreten ist, der diese beiden Ämter nicht nur vereint hat, sondern der Hebräerschreiber zeigt, dass es die bessere Weise, die Aaron zum Beispiel nicht innehaben konnte. Dass er sowohl König als auch Priester war und dass jetzt nun von einem geschrieben ist, der genauso dieser wunderbare, erhabene König ist, der nun auch Hohepriester sein soll in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist für uns eine riesige Hoffnung geworden, ein riesiger Trost. Und das ist für uns etwas mehr als nur, dass wir jetzt wissen, dass Jesus sowohl König als auch Priester ist. Das sollte etwas mit meinem und mit deinem Leben machen. Es sollte uns in ein etwas höheres Verständnis bringen von dem, was hinter diesen Wahrheiten steht, dass wir einen so gewaltigen Hohepriester haben, dass wir nicht mehr einen Priester haben, der erstmal für sich selbst geopfert hat und dann für das Volk, sondern wir einen völlig reinen Hohepriester vor uns haben, nämlich Jesus Christus. Wir lesen das nämlich in Hebräer 5, die Verse 9 und 10. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Er, der von Gott mit der Bezeichnung Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks angeredet worden ist. Und das ist etwas, das sollte uns voller Freude erfüllen. Es sollte uns in Anbetung bringen. Das ist etwas, eine Wahrheit, die ja wirklich uns hier zusammen vereint hat. Warum wir heute dieses Volk sind, das ihm voller Willigkeit dienen möchte. Das ist nämlich Jesus, der Sohn Davids, nach dem Fleisch, geboren, wie wir das jetzt demnächst feiern werden, gestorben, der dann in die Herrlichkeit des Vaters geht und dieses Blut mitbringt und zeigt, dass er es für die Menschheit vergossen hat, dass er die Ungerechtigkeit weggenommen hat, dass er zur Sünde wurde, auf dass wir Frieden hätten. Und er ist nicht nur das wunderbare Opfer, das unsere Sünden ein für alle Mal weggenommen hat, sondern er ist auch unser Hohepriester, der nun zur Rechten Gottes steht, durch den wir gerecht sind. Deswegen gibt es keine Anklage. Deswegen gibt es niemanden. Und alle Feinde Gottes können uns jetzt bedrängen und vieles versuchen und können sich verschwören und vieles mehr machen. Da gibt es keine Anklage. Da gibt es keine Trennung. Wer möchte uns von Gott trennen? Paulus hat ein schönes Lied, ein Loblied in Römer 8 geschrieben und Benny hat es ja uns als Hausaufgabe aufgegeben und Das könnt ihr auch weiterhin so machen. Lest Römer 8, besonders die letzten Verse, zeigen wir uns ganz deutlich, was wir durch Christus haben, durch diesen gewaltigen Hohepriester. Es ist nicht nur eine Wahrheit, die wir anerkennen sollten, die schön ist, die einfach Wissen ist, dass Jesus sowohl Mensch und Gott ist und sowohl König als auch Priester, das sollte in unserem Leben wirklich Anwendung finden, weil sich dadurch vieles in deinem Leben ändert. Nicht du hast dir das Kleid der Gerechtigkeit gegeben, es war Christus. Wer steht für dich ein? Christus als Hohepriester. Und wer regiert in dieser Weltzeit? Es ist Christus, als wunderbarer König. Und ich denke, eine Schwierigkeit der heutigen Zeit ist, dass wir vergessen haben, wer Herr dieser Welt ist. Nochmal Vers 2. Herrsche inmitten deiner Feinde. Wenn wir uns das so anschauen, wie das Weltgeschehen heute aussieht und immer wieder einfach nur darauf schauen, was die Welt so bietet, denke ich, könnte in uns ganz schnell dieses Bild kommen, dass hier alles verloren ist. Wir könnten sehr oft, denke ich, im Zustand von Psalm 109 bleiben. Wir sind bedrängt und der Bedränger ist so groß und stark. Und Herr, wann schaffst du endlich Gerechtigkeit? Aber die Wahrheit von Psalm 110 ist, und die war für David auch sehr deutlich, ist, dass der Herr inmitten seiner Feinde herrschen wird. Er wird diese Welt nicht einfach dem Satan überlassen. Er wird sie nicht anderen Mächten überlassen und sie herrschen lassen. Er ist König, kein anderer. Alle anderen Mächte müssen fallen vor dem, der ein wahrer König ist, und zwar Jesus Christus. Jesus hat uns das vorgezeigt, als er hier auf Erden war. Dann sieht er Satan aus dem Himmel fallen, sagt er zu seinen Jüngern. Und zeigt ihnen schon den Sieg, der über Satan errungen worden ist. Wir sehen auch, dass unser Glaube, Johannes zeigt es uns auf, der Glaube die Welt überwunden hat. Vergangenheit, nicht etwas Zukünftiges. Dass der Tod, die Sünde, Hölle keine Macht mehr über uns haben. Und das ist etwas, das sollte auch etwas mit unserem Leben machen. Es sollte uns voller Freude stimmen, dass wir einen Herrn haben, dessen Reich hier auf Erden größer und größer wird. Dass wir einen Herrn haben, der jeden Feind besiegen wird, dem kein Feind zu groß ist. Und dass du Freude und Hoffnung daraus schöpfen kannst. Auch in Tagen der Bedrängnis, in Tagen des Zweifels und in Tagen, in denen du den Feind so groß vor dir siehst, zu sehen, der Herr ist König. Und regiert in deinem und in meinem Leben. Und egal wie groß unsere Feinde heute werden und egal wie stark die Politik, Menschen, deine Nachbarn und vieles mehr sich gegen dich wenden, du gehörst zu dem Volk, das voller Tatendrang ist, voller Jugend, das einem Herrn dient, der alle Feinde besiegen wird. Und er hat für dich Heil geschaffen. Bei seinem ersten Kommen war Jesus auch bedrängt. Und wir sehen seine Schmerzensstunden und auch der Hebräerschreiber sagt, selbst in seinen Tagen, die er hier auf Erden verlebt, hat er sie verlebt im Flehen vor Gott. Haben wir einen Herrn, der bedrängt worden ist, einer, der ruhig war wie ein Lamm und der die Schmach ertragen hat, damit er diesen gewaltigen Sieg für uns erringt. Es wird ein zweites Kommen geben und das sieht etwas anders aus. In der Offenbarungsreihe ist das schon oft vorgekommen, dass wir zwei Bilder für denselben haben. Wir haben einmal das geschlachtete Lamm, dieses ruhige Schäfchen, und er ist aber nicht nur das Lamm, sondern er ist der gewaltige Löwe aus Juda. Der besiegt hat, der herrscht. Der Herr, der dir zu Rechten steht, wird Könige zerschmettern am Tage seines Zorns. Gericht wird er unter den Völkern halten, füllt alles mit Leichen an, zerschmettert ein Haupt über ein großes Land. Auch hier haben wir es wieder, so erhabene Worte, und dann müssen auch kurz die Feinde wieder vorkommen. Denn wir haben ja schon im Psalm 109 die Notwendigkeit gesehen, dass wenn wir vollkommene Gerechtigkeit hier auf Erden haben möchten, muss Ungerechtigkeit besiegt werden. Und darunter fallen alle Feinde Gottes. Für jeden Feind Gottes gibt es nur zwei Auswege. Entweder du stellst dich unter sein Zepter und der Herr ist dir gnädig und gibt dir sein Heil. Oder du bist ein Feind Gottes, der gegen ihn gehen wird und er wird dich zerschmettern und zum Schemel seiner Füße machen. Es gibt keinen Ausweg vor diesem König, keinen anderen. Es gibt entweder seine Gnade oder seinen völligen Zorn. Füllt alles mit Leichen an. Also es ist schon ein sehr morbides Bild, mitten in so herrlichen Worten. Es zeigt aber die Notwendigkeit an, dass Gottes Gerechtigkeit völlig kommt. Denn es müssen viele Feinde zertreten werden, die gegen Gott gehen und die nicht wollen, dass seine Herrschaft hier auf Erden vollkommen ausgefüllt wird. Und es sind nicht nur die kleinen Feinde Gottes, es sind auch die großen Häupter durch die Menschheitsgeschichte hindurch, die gesagt haben, ich bin Gott oder ich werde wie Gott sein. Und das haben wir durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wir haben es zum Beispiel an Nebukadnezar gesehen und ihn hat Gott zerschmettert. Und er durfte dann wie ein Tier leben und sehen, was es bedeutet, so groß und gewaltig zu sein und dann von einem viel größeren, viel mächtigeren Herrscher so zu Boden getreten zu werden. Wir haben das in allen anderen Zeitaltern, in denen Menschen gesagt haben, wir wollen wirklich bis zum Himmel kommen. Wir wollen Gott sein und sie wurden zertreten. Und wir kennen ihre Namen noch aus Geschichtsbüchern und ihr Einfluss ist sehr gering. Und auch heute haben wir Menschen um uns herum, gewaltige Herrscher, die alles daran legen, Gott gleich zu sein, Kraft zu haben, Majestät zu haben. Und sie tun alles, egal welche Mittel dafür nötig sind. Und auch sie, diese großen Häupter, werden von Christus zerschmettert. Und auch hier liegt für uns diese gewaltige Hoffnung. In dem Moment sieht es so nach Niederlage aus, aber dein König hat auch das schon besiegt. Du darfst ausharren und wissen, dass sein Zepter, auch dieses Haupt, zerschlagen wird. Dass es keinen Ausweg vor Gott gibt und dass jeder Feind fallen muss. Aus dem Bach am Weg wird er trinken, darum wird er das Haupt erheben. Ja, während andere Häupter fallen, das Haupt unseres Herrn steht aufrecht, freut sich über seinen Sieg. Ist ja in dieser Vers, er wird trinken, ist nicht mehr etwas, wie wir Jesus auf Erden kennengelernt haben, der Durst hatte und getrunken hat. Wir haben es hier nicht mit einem Herrn zu tun, der den Zorneskelch des Vaters getrunken hat. Wir haben es hier mit einem Herrn zu tun, der nach diesem großen Sieg, den er für uns, für sein wunderbares Volk, das er geheiligt und gereinigt hat, errungen hat, trinkt, weil er es verdient hat. Und dieser Psalm, den David so im Geiste sieht, ist zu großen Teilen heute schon erfüllt und wir dürfen in diesem Trost und in diesen Wahrheiten leben. Lasst uns diese Wahrheiten in unserem Leben nicht nur in unserem Kopf irgendwie zu Hause finden, sondern lasst uns wirklich das ausleben, liebe Geschwister, dass wir in Zeiten der Trübsal, Zeiten, denen wir entgegensehen, in denen wir die Feinde Gottes vor Augen haben, immer wieder ganz deutlich wissen, unser Herr ist König und er regiert. Und er wird den endgültigen Sieg für uns einfahren. Wir werden nicht kämpfen. Mit dem Hauch seines Mundes wird er seine Feinde besiegen. Und dieser Herr ist nicht nur dein König, sondern auch Hohepriester. Und er hat für dich sowohl Heil, das Heil errungen, und steht für dich ein. Kämpft mit dir, dass du heilig und rein bist, dass du auch Priester und König sein darfst. Noch nicht in deiner vollendeten Form, weil wir noch nicht wissen, wie wir sein werden, aber in der Form, wie er dich jetzt hingestellt hat und dir diese Ämter auch gegeben hat. Dass du auf Erden sowohl König als auch Priester bist und sein Reich baust. Dass du auf der einen Seite die Gerechtigkeit Gottes zeigst und auf der anderen Seite Menschen das Evangelium bringst. Egal, ob das dein Nachbar ist oder Missionare im Ausland, dass sein Reich gebaut wird und gegründet wird. Dieser Psalm wird auch als Davids Glaubensbekenntnis bezeichnet. Und Augustinus hat über diesen Psalm gesagt, dass es ein Psalm ist mit unausschöpflichem Reichtum. Und auch heute war das nur ein ganz kleiner Einblick in diesen gewaltigen Psalm. Lies diesen Psalm zu Hause, studiert ihn weiterhin. Er beinhaltet Tiefen, die euch zur Anbetung bringen werden, die euch Christus näher bringen werden. Es gibt ein Glaubensbekenntnis, das ich zum Abschluss lesen möchte, das immer wieder in verschiedenen Gemeinden erklingt. Die einen machen das aus Tradition, aber es gibt auch immer noch Gemeinden, die das machen, weil sie wirklich an diese Worte glauben und das ihr Glaubensbekenntnis ist. Und ich hoffe, dass wir auch mit diesen Worten einstimmen können. Es ist nämlich das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Toten, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und den Toten. Ich glaube den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.